Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Mit Karin Fuhrmann am Tisch, mit Lisa Ortgies, Journalistin, Kolumnistin, Buchautorin, Moderatorin, unter anderem vom WDR-Frauenmagazin Frau TV. Lisa Ortgies, wie sind Sie eigentlich zum Fernsehen gekommen?
Also, ich hatte ein Praktikum gemacht bei einem Lokalsender, eigentlich weil ich Filme machen wollte. Und da ist die Vertretung der Schwangerschaftsvertretung ausgefallen und ich war ehrlich gesagt die Einzige, die keine Techno-Zöpfchen hatte damals. Und das war nach dem Fingerschnippen, stand ich vor der Kamera und sollte das machen. Habe dann ganz schnell Erfahrung gesammelt.
Hat das sofort Spaß gemacht?
Nee, also ich habe Blut und Wasser geschwitzt und habe gedacht, okay, also bei einem Praktikum, wenn ich jetzt gefragt werde, kann ich mich hier auch nicht drücken. Und am Anfang nicht. Das war auch, glaube ich, ziemlich holprig. Aber dadurch, dass ich dann sofort, weil die ganz begeistert waren, 2 Nachrichtensendungen am Tag gemacht habe, wurde ich dann recht schnell ziemlich locker und habe gedacht, ja, das geht ja ganz gut so aus der Hüfte.
Man hat eigentlich den Eindruck, oder ich habe den Eindruck, wenn ich Sie sehe, Sie sind da geboren. Also Sie waren eigentlich noch nie woanders. Ich glaube, so eine Authentizität, die darüber kommt, so eine Präsenz, wo man denkt, ja, da trainieren viele ganz, ganz lange für und es klappt trotzdem nicht. Und bei Ihnen hat man den Eindruck, als hätten Sie das einfach in die Wiege gelegt. Also so keine Spur von Nervosität, Anspannung, Unruhe, gar nichts.
Also bei Live-Sendungen habe ich das sicherlich auch. Da kommt mir jetzt die Produktionsweise bei Frau TV ein bisschen entgegen, aber nach so vielen Jahren nun tatsächlich nicht mehr. Und ich bin auch nie den Umweg über Coaches gegangen und habe gedacht, ich muss jetzt eine Moderationsfigur erfinden oder so. Das habe ich nie gemacht, sondern ich habe mir gedacht, da hast du keine Chance, das hältst du nie lange durch. Und ich wüsste auch gar nicht, welche Figur. Also da ist schon eine 1:1 Übereinstimmung bei dieser Sendung zu der Person Lisa Ortgies.
Also das ist nicht gespielt, diese Echtheit, sondern sie ist einfach da. Kann ich jetzt auch nur bestätigen.
Das macht auch, glaube ich, den Erfolg aus, weil wenn ich mich da empöre, das ist ja ganz aus der Mode geraten, wir tun das ja bei uns noch, dann tue ich das wirklich, wenn ich mich begeistere, tue ich das wirklich. Und wenn ich skeptisch bin, tue ich das wirklich. Und ich habe eine fantastische Redaktion da um mich rum, die eben auch zulässt, dass man auch durchaus Filme konterkariert oder andere Meinungen hat. Und wir haben da eine lebendige Debatte, sowohl mit den Zuschauern als auch bei den Filmen. Und
also das kommt auch rüber. Es gibt da nicht die Redaktionsmeinung und dann sitzen die Kolleginnen und Kollegen da und sagen, so Lisa, und jetzt machst du das in der Richtung.
Nee.
Weil das ist demokratisch.
Das ist wirklich basisdemokratisch. Anders wird es auch nicht gehen. Dazu ist dann doch die Sendung zu eng mit meiner Person verbunden. Aber es gibt bei verschiedenen haarigen Sachen, bei Gerichtsprozessen, bei Familienthemen, bei Vereinbarkeit durchaus noch unterschiedliche Meinungen. Und das darf ich dann transportieren. Und dann muss man sich nicht verstellen. Das ist das Schöne.
Sie haben ja als eins Ihrer Themen, was Sie nicht nur in den Sendungen und auch in Frau TV beschäftigt, auch in Ihrem Buch Heimspiel, ein Plädoyer für die emanzipierte Familie, wie es heißt. Eins dieser Hauptthemen ist die Familie. Warum ist Ihnen diese Diskussion so wichtig?
Also mir ist aufgefallen, nicht nur im persönlichen, sondern auch im statistischen Bereich, den ich oft betrachte über die Sendung, dass es immer mehr Trennung gibt. Nicht, dass dieses Familienmodell traditionell ein Auslaufmodell ist, das wird ja immer herbeizitiert, sondern dass viele es immer noch als Sehnsuchtsmodell haben, auch angehen mit viel Elan und Begeisterung und mit vielen Sehnsüchten und das jetzt immer öfter in der frühen Phase, also mit kleinen Kindern, scheitert. Und da ich von diesen Verhandlungskämpfen irgendwie, wer darf wie viel Zeit arbeiten, verbringt ihr mit den Kindern Querstrich etc., wie regeln wir das, persönlich betroffen war und mir ein paar seltsame Tendenzen auffielen. Unter anderem, dass Väter unglaublich gefeiert wurden plötzlich, so vor ein paar Jahren. Das hält eigentlich bis heute an, ehrlich gesagt. Also es gab ein paar Sachen, die mich aufgeregt haben, die, wie ich fand, in die falsche Richtung gingen und ein paar Tendenzen, die ich alarmierend finde. Weil gerade das produziert Alleinerziehende und die sind eben diese frühen Trennungen und die sind immer noch in der überwältigenden Mehrheit eben Frauen. Und die dann von der Karriere mal ganz zu schweigen gar nicht mehr auf die Füße kommen.
Also Männer, die dann einfach früh die Frauen verlassen, vielleicht sogar in der Schwangerschaft. Das ist das, was Sie dann empört haben, wo Sie gesagt haben, da müssen wir mal auch drüber reden und diskutieren. Also und was noch?
Das geht nicht gegen Männer, sondern ich glaube, dass Kräfte auf beide Geschlechter wirken. Wenn man einerseits Umstände hat, die es vorgeben, dass beide unabhängig und autark bleiben in einer Beziehung und andererseits Gesetzgebung und Strukturen in Deutschland so sind, dass sie das gar nicht leben können, sondern dass sie da in die Bredouille geraten. Und da kommt eine Spannung und die wird im Moment, finde ich, auf dem Rücken der Familien ausgetragen, in denen man es denen überlässt, wie die das regeln. Und die Bedingungen noch nicht da sind, dass man beides vereinbaren kann.
Wie erleben Sie das denn selbst? Erleben Sie diese Spannung auch persönlich?
Ganz klar. Also das muss man immer vorausschicken. Ich finde es unehrlich, wenn man das als Fernsehfrau nicht sagt, dass man insofern privilegiert ist, als dass wir mit zwei Gehältern sozusagen natürlich uns Hilfe leisten können. Auch eine Kinderfrau, eine feste, der ich vertrauen kann. Aber wir haben auch früh einen Hort in Anspruch genommen, eine Krippe in Anspruch genommen. Und ich habe die ganzen Anfeindungen deswegen live noch miterlebt in der Zeit, als das mit Eva Herrmann noch breit diskutiert wurde. Eigentlich ja bis heute. Es wird ja über die Statthaftigkeit von Krippen diskutiert, bevor die überhaupt da sind, diese Plätze. Was ich auch mal erstaunlich finde. Man sollte auch eins nach dem anderen machen. Und all diese Spannungen, wo man mit Rollenbildern konfrontiert wird, haben wir live miterlebt. Dass meinem Mann eben vorgeworfen wurde, er steht da unter dem Pantoffel, dass ich irgendwie hingestellt wurde, wie kann man nur? Und man kriegt auch keine Kinder, um die dann allein zu lassen. Diese ganzen Stereotypen haben wir beide Breitseite abbekommen.
Aber Sie haben sich trotzdem für diese Arbeitsteilung und diese Aufteilung mit, in Anführungsstrichen, Fremdbetreuung entschieden. Was sind denn die Seiten, wo Sie sagen, ja, ich stehe dazu und ich finde es auch deswegen gut?
Also da würde ich mal bei dem Begriff Fremdbetreuung ansetzen, weil ich würde sagen, die ersten Betreuerinnen, die meine Tochter kennengelernt hat, mit denen sie aufgewachsen ist, und so muss man das sagen, bei einer guten Krippe wachsen die mit denen auf. Die wechseln ja nicht alle 4 Wochen. Das ist keine Fremdbetreuung. Das ist dann Gabi, Susanne oder sonst wer.
Das ist so Frauen, der Kampfbegriff.
Der Kampfbegriff, da weiß ich sofort, woher der Wind weht, wenn das so mal auf den Tisch kommt. Ich weiß, dass es gängig ist. Es ist keine Fremdbetreuung. Das sind vertrauensvolle Personen, die einen tollen Job machen gegen eine miese Bezahlung, wenn man das mal auch mal in Klammern sagen darf. Auch das ist eines der größten Probleme. Und ich hatte nie selbst damit zu kämpfen. Ich war da nur ehrlich gesagt verwirrt, dass ich mit solchen Bildern konfrontiert werde.
Aber Sie sagen trotzdem auch, man wird mit den Bildern konfrontiert. Sie werden mit den Bildern konfrontiert. Es ist auch sicher viel Organisation, viel Stress, erlebe ich selber auch so. Mhm. Aber Sie haben sich trotzdem dafür entschieden. Sie hätten auch sagen können, ach nee, ist mir irgendwie zu anstrengend. Und dann noch diese ganzen Diskussionen außerhalb. Und jetzt ziehe ich mich hier zurück und mache einfach mal nur Kinder.
Also ich habe das nie in Frage gestellt. Ich war zum Beispiel ganz schnell, schon nach 3 Monaten, von diesen leichten Depressionen betroffen, irgendwie in keinem Zusammenhang mehr zu stehen. Arbeit bedeutet ja eben nicht nur Geld. Und es bedeutet am allerwenigsten heutzutage Selbstverwirklichung, so wie die Arbeiten am meisten arbeiten müssen, sondern vielleicht noch Spaß, wenn man Glück hat dabei. Die meisten müssen einfach Geld verdienen. Es bedeutet auch soziale Anerkennung und es bedeutet auch, dass ich an etwas teilnehme, dass ich an gesellschaftlichem Leben teilnehme. Und dieses Isoliertsein mit dem Kind, so sehr ich das genossen habe, mit diesem Kind hat mich ganz schnell depressiv gemacht. Und ich würde auch behaupten, das war auch ein Mitgrund, das Buch zu schreiben, weil ich das bei vielen Frauen beobachtet habe, die aus dieser kleinen Depression dann in den Übereifer des Mutterdaseins sich geflüchtet haben.
Das Buch heißt Heimspiel, Plädoyer für die emanzipierte Familie. Glauben Sie, dass das auch Männer lesen?
Ich hoffe es sehr. Ehrlich gesagt habe ich sogar den Trick angewendet, das Heimspiel genannt, weil ich dachte, vielleicht denken manche an Fußball und habe auch das Intro dem Fußball
gewidmet. Aus Versehen dann.
Ja, und das habe ich gedacht, das nehme ich jetzt mit. Vielleicht lassen sie sich davon locken, aber ganz klar ist das Buch natürlich an Familien gerichtet und an Väter und Mütter genauso. Ich gebe zu, ich habe die ersten 150 Seiten vor allem den Vätern gewidmet, weil das niemand anders getan hat in der Zeit. Eigentlich ist die Diskussion bis heute davon bestimmt, warum Frauen alleinerziehend sind, warum und wie sie vereinbaren, warum sie Karriere machen wollen, ob sie das überhaupt wollen, etc. Und Männer werden da eigentlich ganz gut rausgehalten aus der Situation. Was ich beobachte, ist, dass sie sich eigentlich so mit verschränkten Armen hinterm Vorhang verstecken können und die Kämpfe verfolgen können, ohne ihre Rolle zu reflektieren. Das wird nicht eingefordert und ich glaube, es ist entscheidend. Also Frauen können sich gar nicht aus dieser Teilzeitfalle und all diesen Problemen herausbewegen, ohne dass Männer umdenken und eben sich auf die Hinterbeine stellen und auch geltend machen, dass sie Familienmenschen sind. Mhm. Solange die weiter so tun, dass sie 100%ig zur Verfügung stehen, weil ihnen jemand zu Hause den Rücken frei hält, wird sich an dieser Präsenzpflicht, die ja viele zu Fall bringt, für Karriere und Vereinbarkeit behindert, wird sich daran nichts ändern.
Und auch nicht an den Reaktionen des Umfelds. Die gibt es ja auch nur bei den Frauen, dass sie dann gefragt werden, wo ist eigentlich dein Kind, wenn du hier bist? Das hört kein Mann, der Familie hat.
Ja. Nach wie vor.
Es gibt ja bestimmte Maßnahmen in der Familienpolitik, wo man das Gefühl hat, ah ja, da kommt so ein bisschen was in Bewegung in den letzten Jahren. Also Kinderbetreuung ist eben jetzt nicht mehr nur Fremdbetreuung, sondern man hat Ideen von bestimmten Anzahl von Krippenplätzen bis 2013. Man hat jetzt, oder Frau hat das Elterngeld beschlossen und durchgesetzt und das läuft jetzt. Wenn man sich das anschaut, Frau Ortgies, also im ersten Lebensjahr können jetzt Elternteile maximal, geht das 14 Monate lang, um die 65% ihres vorherigen Einkommens erhalten. Ist das denn das, was ein neues Familienbild braucht?
Also wenn das glücken sollte, dann wenn man das Familienbild, das man da anpeilt, ernst nehmen würde, dann hätte man diese Maßnahme eingeführt mit einer 50-50-Regelung. Das heißt, das Geld entfällt, wenn nicht beide zu gleichen Teilen diese Zeit nehmen. Denn auch das hat reingespielt bei diesem Buch. Was ich beobachtet habe, war im Vergleich zum skandinavischen Ausland zum Beispiel große Mitnahmeeffekte. Es gibt inzwischen Bücher über Reisen in der Elternzeit, was man da toll zu zweit machen kann. Alles schön und gut, das sind tolle Erfahrungen, die wir auch gemacht haben, ja. Aber bei uns hatte diese Zeit auch Nachwirkungen, was die Arbeitsteilung hinterher angeht. Und was ich beobachtet habe und was sich auch statistisch nachweisen lässt, ist, dass die meisten eigentlich in die Tradition zurückfallen danach. Das heißt, die 2 Monate werden von den Männern vielleicht genossen mit dem entsprechenden Stress hinterher. Aber es führt eben auch nicht dazu, wenn man 2 Monate vorgibt, die waren ja nie als Vätermonate gemeint, sondern es wurden dann plötzlich Vätermonate, weil Arbeitgeber niemanden länger wirklich, ohne dass sozialer Druck entsteht, unter Kollegen freilassen und weil die Männer sich auch nicht die Freiheit nehmen, mehr zu fordern.
Weil den sozialen Druck haben die Frauen ja auch, die eine Pause machen.
Eben, das auch. Aber da ist es, sage ich mal so, da würde ich in diesem einen Punkt sogar sagen, für Frauen ist es da zunächst mal ja sogar einfacher, weil da wird wie selbstverständlich erwartet, dass sie zurückstecken. Und wenn sie dann ein Jahr verschwinden, wird das schon einberechnet mit den negativen Folgen, dass sie ganz vom Beförderungsplan verschwinden ja und von der Planung verschwinden. Die müssen ja richtig drum kämpfen, zurückzukommen. Im Ausland ist es selbstverständlich, dass man die mit einplant und sagt, was machen wir hinterher mit der und wie halten wir die am Ball? Also wie läuft Weiterbildung und wie oft kann sie hier mal aufschlagen und so weiter an Konferenzen teilnehmen.
Aber wenn das Elterngeld so nicht funktioniert, um das Familienbild in Bewegung zu bringen, wäre dann eine Investition in mehr Kinderbetreuung oder in was sinnvoller?
Also das ist natürlich eine Seite, dass man erstmal diese Wahlfreiheit wirklich schafft. Also ich brauche nicht darüber zu diskutieren, ob dieses Modell glückt und irgendwie das Vergleichen, was stattgefunden hat mit den DDR-Krippen von damals, also ideologische Vergleiche anstellen, wenn ich es nicht ausprobiert habe. Die Nachfrage ist da und ob das Auswirkungen hat auf die Familien im Einzelnen, kann man erst sagen, wenn die Wahlfreiheit durchgesetzt ist. Also wenn ich wirklich flächendeckend Ganztagsschulen und Krippen habe. Aber das darf ich auch gleich dazu sagen, in einer Qualität, wie sie häufig bis jetzt nicht gewährleistet ist. Also da kann ich die Diskussion eben wieder doch verstehen, das schlechte Gewissen bei Gruppenbetreuung von 1:12 bei Kleinkindern grenzt das an Verwahren und da ist jetzt in meinen Augen blinder Aktionismus teilweise am Werke. Also einfach nur Quantität rauszuhauen, ohne auf die Qualität zu achten. So schafft man da auch kein Vertrauen bei den Familien.
Sie haben eine Tochter und einen Sohn. Wenn Sie die fragen oder vielleicht auch in 10 Jahren fragen würden, was ist für dich eine gute Mutter? Welche Antwort würden Sie hören wollen?
Ich glaube, eine, die zuhört. Eine, die sich für die wenige Zeit, die man hat, auf alles einlässt. Ja? Also auf jeden Mist, auf jedes Spiel einlässt. Und eine, die sich für etwas begeistert und eine Leidenschaft hat. Also als Mensch erkennbar ist, ja, mit Potenzialen und Leidenschaften.
Lisa Ortgies, Fernsehmoderatorin und Feministin, darüber reden wir gleich noch genauer. Sie haben eine Musik mitgebracht, Sie haben mehrere Musiken mitgebracht, aber die erste ist Eddie Brickell. Zu welcher Zeit Ihres Lebens hat die eine Rolle gespielt?
Ja, das ist ganz lange her und das sind ganz schöne Erinnerungen. Das war im Grunde bei mir, ich habe damals bei der Lufthansa gearbeitet, so im Nebenjob. Und das war so, würde ich sagen, bin eher eine Spätzünderin, die endgültige Loslösung vom Elternhaus. Und dieses Lied, Eddie Brickell, wo es auch wo es um die Tropen geht, um Wind, um Regen, um nasse Erde geht, verbinde ich mit einem Aufenthalt auf Bali, den ich sehr genossen habe und wo ich durch bestimmte Umstände plötzlich ganz allein war, obwohl ich mit einer Kollegin unterwegs war. Und das war toll.
Doppelkopf im Gespräch mit Lisa Ortgies, Moderatorin, Journalistin, Mutter und auch Feministin. Sie haben diesen Titel mitgebracht, Eddie Brickell, Times Like This. Sie haben gesagt, das erinnert Sie an Ihre Zeit, als Sie als Stewardess gearbeitet haben. Was waren das für Situationen?
Also es war damals noch ein Job, wo man wirklich Aufenthalt hat und gereist ist, nicht so tiefgefroren zurück wie heute sozusagen, ratzfatz. Und das war ein erster längerer Aufenthalt, mehr oder weniger unfreiwillig, auf Bali. Und ich hatte die Kollegin, mit der ich unterwegs war, verloren und hatte das erste Mal das Gefühl, ja, mir steht die ganze Welt offen. Ich kann einfach machen, was ich will. Was für ein tolles Land. Das war damals ja noch nicht so, da gab es nicht so viel Tourismus. Es gab wirklich einsame Hütten, wo abends der Strom abgeschaltet wurde. Und ich kann mich genau erinnern, dass es ein unglaubliches Lebensgefühl war. Ne? Also wirklich rauszutreten, zu sagen, mir steht alles offen.
Jetzt sagen Sie heute zu sich selbst oder über sich selbst, Sie sind Feministin. Kann man den Interviews auch so lesen? Mhm. Hätten Sie das damals als Stewardess, als junge Frau auch gesagt?
Also nein, weil die Berührungspunkte noch ziemlich locker waren und weil ich eher schlechte Erfahrungen während des Studiums gemacht habe, dass ich die ganze Zeit nebenbei gemacht habe. Da gab es so Asta-Gruppen, wo es dann Zutrittsbeschränkungen gab und ich mit hohen Hacken, die ich immer hatte, mehr oder weniger, und auch mit Lippenstift, sehr unpopulär war und das gleich diskutiert wurde. Und ich gedacht habe, also wenn hier so viel nicht Respekt herrscht vor der Person erstmal, ja, und es nicht um die Sache geht, sondern um mein Äußerliches, dann läuft hier was schief. Das hat gar nichts mit dem Feminismus allgemein zu tun. Die waren zufällig nicht so nett, diese Erfahrungen. Und da war ich eher auf Abstand, aber nicht zu den Themen. Also das hat mich schon immer interessiert. Eigentlich schon nach der Schule bald habe ich das ein bisschen verfolgt.
Aber als hübsche Helferin im Flugzeug und abwertend Saftschubse genannt, ist es ja eigentlich nicht das, wo man denkt, da blüht der Feminismus, während man
absolut
diesen
nicht
Tätigkeiten nachgeht.
Aber ich habe das zum Beispiel nie in Frage gestellt, ob das meine Person betrifft. Das war ein Service-Job, bei dem ich auch Respekt eingefordert habe und auch ein paar Begegnungen hatte, wo ich habe auch mal einen Eimer Eis über einen Passagier ausgeschüttet, der mich nicht so respektiert hat, wie ich meine, wie es sein sollte. Ich war, glaube ich, eine sehr gute Stewardess. Ich war sehr gut im Service, habe das mit großem Spaß gemacht, Leute verwöhnt in Anführungsstrichen, und es war ein Job. Also jetzt, um das mal so klar zu sagen, für viele Kolleginnen, die werden mich jetzt hassen dafür, dass ich das sage, also ich wusste, dass ich da nicht bleibe, aber es war neben dem Studium und der Ausbildung ein super Job, also besser als jeder Kneipenjob oder sonst was.
Jetzt haben Sie eben schon von den diskutierenden lila Latzhosen gesprochen, wo ja heute auch eben eher so der Stempel drauf klebt. Das sind diese Emanzen, das ist Feminismus, ist ja eigentlich auch eher so ein Bäh-Wort geworden. Wieso ist dieser Begriff an sich so in Verruf geraten?
Ja, das ist so schade, vor allen Dingen, weil er heute häufig benutzt wird im Zusammenhang, ich bin ja keine Feministin, aber. Und dann kommen eben doch so ein paar Sachen, über die man sich aufregt. Es ist auch gar nicht der Versuch, den zu rehabilitieren. Da klebt wirklich einiges dran. Aber ich glaube, der ist irgendwann so behaftet worden, um Feministinnen, um die Frauen, die damals gekämpft haben, zu diffamieren. Und insofern wehre ich mich dagegen, das jetzt irgendwie so, sich ständig davon zu distanzieren. Das ist erstens anstrengend und zweitens geht es bei dem Begriff ja auch gar nicht darum, den ganz wegzuschieben. Ich wüsste eben auch keinen besseren, sondern es gibt ja auch zum Beispiel in Skandinavien viele Männer, auch aus dem konservativen Lager, die ganz klar Feministen sind, weil sie sagen, also nur über Gleichberechtigung gibt es Fortschritt und gibt es eine Entwicklung.
Für was steht dieser Begriff für Sie? Wie fühlen Sie den?
Also eigentlich geht es da, das ist ja auch so ein Unwort, im Grunde aber um Gender-Themen, um Themen, wie sich beide entwickeln können. Im Grunde geht es im Kern darum, wie können beide glücklich werden, und zwar analog zu dem, was sie können, zu ihrem Potenzial und zu dem, was sie sich wünschen. Weil viele Männer, die jetzt als Alleinverdiener heiß laufen oder in bestimmten Positionen angekommen sind oder nur noch arbeiten, sind ja auch nicht glücklich mit der Situation. Aber die sind ja dankbar dafür, wenn ihnen ein Tor geöffnet wird, dass sie den Familienmensch mehr leben können oder andere Interessen noch leben können und nicht nur über die Arbeit definiert werden. Diskriminiert Männer ja auch, das darf man nicht vergessen.
Jetzt sind Sie aber an einem Punkt Ihres Lebens, Lisa Ortkies, auch direkt und sehr eng in Berührung gekommen mit den, ich sag's mal, alten Feministinnen, mit der Emma-Chefin Alice Schwarzer. Sie sind als deren Nachfolgerin angetreten, das war im Jahr 2007, davor waren Sie auch Kolumnistin für die Emma.
Lange Jahre, ja.
Und dann haben Sie sich nach wenigen Monaten wieder getrennt. Also wo war da die Diskrepanz zwischen den Erwartungen, die Sie hatten, und dem, was dann kam?
Also im Grunde hätte man vorher wahrscheinlich länger ausdiskutieren müssen, wie die Rollenverteilung ist. Ich glaube, es gab falsche Erwartungen auf beiden Seiten und dann hat es auch richtig gekracht. Ich hatte die Erwartung, dass ich dort mit neuen Ideen antreten kann und ein paar Sachen verwirklichen kann und auch ohne das ganze Konzept über den Haufen zu schmeißen, das sicherlich nicht, aber ein paar Dinge ändern kann. Und ich wollte zum Beispiel Familienthemen, Wirtschaftsthemen einen breiten Raum einräumen, was sicherlich bedeutet hätte, dass man von den Stammleserinnen vielleicht auch ein paar verloren hätte. Das ist für mich ein natürlicher Vorgang, der dazu gehört.
Der andere gewonnen hätte vielleicht.
Der andere gewonnen hätte. Das gehört zu so einem Relaunch, sage ich jetzt mal dazu, so wie ich ihn als Printjournalistin kenne. Und die Offenheit dafür war sehr viel weniger da und die Bereitschaft, wie ich dann schnell realisiert habe, als sie vorher postuliert wurde. Das hat sich aber erst wirklich nach Antritt rausgestellt. Manchmal muss man auf Augenhöhe zusammenarbeiten, damit Vorstellungen aufeinander prallen können. Und wenn ich jetzt sagen, also man hätte es glaube ich auch nicht verhindern können, heute würde man in anderen Betrieben, sage ich mal, einen Coach einsetzen, also der einen da berät, ja, bei der Rollenverteilung. Wer darf hier was und wer sollte was entscheiden und was macht Sinn?
Aber ist doch auch blöd, wenn sowas in die Hose geht, oder?
Das ist ganz blöd, um es mal sehr zurückhaltend auszudrücken. Also für mich war das durchaus auch existenziell. Viele haben hinterher gesagt, das hätte man sich ausrechnen können. Ich wusste, dass eine 40%, würde ich jetzt mal sagen, Chance besteht, dass das scheitert. Aber der Reiz war einfach zu groß. Das ist eine eingeführte Marke wie kaum eine andere, so wie Stern und Spiegel, auch wenn es einen Bruchteil der Leser hat. Aber es ist immer sehr schwierig, was Neues einzuführen. Und das zu nehmen und so anzupassen, also mit dem Zeitgeist so davontragen zu lassen, das hat mich einfach zu sehr gereizt, das zu machen, weil ich ja eben auch ursprünglich aus dem Printbereich komme.
Und der Frust war dann trotzdem da?
Der Frust danach? Ja, also ich hatte einen richtigen Downer, das ist klar, weil es natürlich auch mit einer persönlichen Enttäuschung verbunden war. Das war ja nicht nur beruflich, sondern auch menschliche Enttäuschung, wie das dann abgegangen ist, ohne da ins Detail gehen zu wollen. Und das musste ich erstmal verdauen. Also ich habe mich da auch wirklich erstmal zurückgezogen und die Kapuze über den Kopf gezogen, eine Zeit lang. Und habe dann eben das Buch angefangen. Das war dann so. Da habe ich alles untergebracht, was ich da eigentlich hätte gern machen wollen.
Sie sagen, Sie sind eigentlich auch Printjournalistin. Also Sie sind jetzt nicht direkt von der Stewardess in ein Fernsehstudio gepurzelt und dann eben, worüber wir schon gesprochen haben, dann auch gleich mit zwei Nachrichtensendungen gestartet, sondern da gab es dann bis heute oder zu dem Weg zu Frau TV auch noch Zwischenstationen. Sie haben auch mal ein Studium begonnen.
Ja, ich habe zwei Studien sogar begonnen, das eine auch ziemlich weit fortgeschritten, aber ich habe mich eben parallel immer
bei diesen... Das war die Psychologie? Soziologie war
ziemlich weit fortgeschritten. Und habe mich immer parallel bei den Journalisten, eigentlich nur bei der Henry-Nann-Schule beworben, weil ich gedacht habe, man kann ja oben anfangen. Und einmal direkt nach dem Abi, das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Aber ich habe auch erst im zweiten Anlauf es geschafft. Und da war jetzt nicht groß die Diskussion, mache ich das weiter, weil es war klar, dass die Henry-Nann-Schule ein anderer Türöffner ist, als jetzt irgendwie, was weiß ich, was ich gemacht hätte, Volontariat beim Buxtehuder Tageblatt oder sowas. Nichts gegen das Buxtehuder Tageblatt.
Nein, auf keinen Fall. Jetzt haben wir eben gesprochen über diese alten Feministinnen oder eben auch die Tradition von Emma und den Themen, die es damals gab, das, was Sie gerne implementiert hätten oder das, was Ihnen auch heute am Herzen liegt. Von der Familie haben wir schon gesprochen. Aber bei einem Thema, da geht es mir wirklich so, dass ich das Gefühl habe, da hat sich irgendwie so gar nichts getan. Diese Diskussion gab es auch schon, als ich irgendwo in der Frauengruppe an der Uni rumgefallen bin. Und man hat das Gefühl, die Argumente sind heute immer noch die gleichen. Das ist einfach die Frauenquote. Mhm. Sie haben sich da letztens gerade mit der Bundesfamilienministerin in der Süddeutschen ausgetauscht, gelinde gesagt, war schon durchaus engagiert ausgetauscht, warum Sie denken, dass es eine Quote, so eine Frauenquote durchaus braucht. Jetzt gibt es aber sehr viele, die sagen, Frauen können, wenn sie wollen, mittlerweile wirklich überall hinkommen.
Das sieht ja am Start auch genauso aus. Also Frauen sind inzwischen besser ausgebildet, machen mehr Abschlüsse an den Unis und wenn sie starten, sie werden keine dazu bekommen, die gerade dann gefördert wird. Die werden ja gezielt gesucht von einigen Betrieben. Headhunter sind auf der Suche nach Frauen händeringend. Keine von diesen jungen Frauen wird ihnen sagen, ich werde da diskriminiert oder ich stoße da irgendwo an eine Grenze oder so. Und das ist meine Wahrnehmung auch bei Seminaren, bei Vorträgen, bei Diskussionen. Es gibt eine ganz klare Altersgrenze und da, wo sie ins gebärfähige, in Anführungsstrichen, Alter kommen oder wo sie dann heiraten oder Kinder bekommen, gibt es einen Abbruch. Und die älteren Managerinnen, in Anführungsstrichen, also ab 30 aufwärts, die diese Erfahrung gemacht haben, sind dann plötzlich auch ganz anderer Meinung und sagen ganz klar, ja, man lernt ja dazu im Leben. Aber erstmal steht ihnen ja vom Gefühl her und von den realen Möglichkeiten her wirklich alles offen. Aber trotzdem kommen dann Rollenbilder ins Spiel, wo Personalchefs, wenn sie nur, gute Linie ist immer, man heiratet, dann wird sofort vermutet, okay, das dauert jetzt nicht lange, dann fällt die wegen Schwangerschaft aus. In Klammern, es überlegt keiner, wie können wir sie danach befördern und wie geht es danach weiter und wie halten wir sie an den Betrieb gebunden.
Das fängt, Überlegung kommt fängt nicht mal. Langsam an, weil es einfach langsam eine Situation kommt, in der die Frauen gebraucht werden. Und auf einmal macht man sich dann doch darüber Gedanken.
Ja, ich bin mal gespannt. Also es wird dann ja genauso viel über Einwanderung oder Zuwanderung diskutiert wie über die Frauen. Also es ist aber Frau von der Leyen zu verdanken, dass sie das gerade nochmal auf den Plan gebracht hat. Jetzt darf ich mal sagen, um mein Haar schütteln und sagen, das haben wir schon vor einem halben Jahr oder ein Jahr bei Frau TV gesagt, also Fachkräftemangel, bitte, da gibt es Millionen von gut ausgebildeten Frauen, die in Reihenhäusern sitzen und die man da rausholen könnte.
Das oder die alleinerziehend sind und keine Betreuungsangebote richtig, haben, die dazu richtig, passen zu dem, richtig, was sie eigentlich könnten.
Ja. Ja, also wenn die freigestellt wären insofern und ihren Wünschen nachgeben könnten, dann würden die wieder arbeiten, dann hätten sie Millionen Plätze besetzt.
Das ist aber sicher nicht nur eine Frage der Quote, denke ich, auf dieser Fachkräfteebene. Die Quote wird ja vor allen Dingen diskutiert auch für Führungsjobs. Würde das denn automatisch alle Probleme lösen? Also wir haben ja im OECD-Vergleich in Deutschland eine schlechte Situation, was den gleichen Lohn für Vollzeitarbeit angeht. Also das im europäischen Vergleich ist wirklich schockierend. Ist bei uns in Deutschland verdienen Frauen 24% weniger als Männer in Vollzeitjobs. Wir haben ein hohes Armutsrisiko für Familienmütter, aber auch für die Alleinerziehenden. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, wir haben eben auch viele Jobs, wo eigentlich Qualifizierte gebraucht werden, auch qualifizierte Frauen. Würde das jetzt allein die Quote richten können?
Nein, das ist immer dieser Irrglaube an monokausale Zusammenhänge. Natürlich haben Sie ein ganzes Mosaik von Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Es gibt innere Rollenbilder, die da wirken und die teilweise jede Maßnahme konterkarieren. Sie haben familienfreundliche Unternehmen, die in der Hochglanzbroschüre jeden Audit gewinnen und alles machen und jeden Preis gewinnen für den familienfreundlichen Betrieb. Und dann haben Sie da einen einzelnen Personalmenschen sitzen, der sich zum Beispiel bei dem jungen Vater nicht vorstellen kann, dass der gleichzeitig Leistungsträger ist und nur 30 Stunden arbeitet oder dass Führung geteilt werden kann, weil ohne das kommen sie nicht mehr aus in Zukunft. Und damit scheitert die beste Maßnahme, weil im Grunde diese ganze Emanzipationsfolklore, wie ich sie nenne, die Einstellungen der Leute eigentlich überholt. Mir sind manchmal so alte Betonköpfe lieber, die offen sagen, was sie meinen. Und die sagen, Frauen wollen nicht oder Frauen können das nicht, weil dann kann man über was diskutieren. Und das finden sie oft auch bei Vorständen, weiblichen Vorständen, die ganz offen sagen, früher bekam man das offen ins Gesicht gesagt, sie sind eine Frau und deshalb glauben wir nicht dran. Und deshalb werden sie nicht befördert, dann wusste man, wogegen man sich zu wehren hatte. Heute werden andere Sachen vorgeschoben. Das ist eben auch Teil dieser Political Correctness. Ne? Also es wird schwieriger, das zu identifizieren und die Leute äußern diese Einstellung nicht mehr. Man muss aber darüber diskutieren, damit sie sich ändern.
Komisch ist ja aber auch eigentlich, dass es viele Studien gibt, in denen nachgewiesen wird, dass Unternehmen, in denen Frauen und Männer an der Spitze sind, erfolgreicher sind. Mhm. Also dass es offensichtlich sich irgendwie lohnt. Es gibt auch Skills, die Soft Skills, die sehr geschätzt werden bei den Frauen, wo Männer dann mühsam drauf gecoacht werden, dass man eben auch mal zuhört oder vielleicht
sehr lustig
eingeht auf das Gegenüber. Also wo Frauen da schon viel mehr mitbringen. Sie haben in Ihrem Buch vorgeschlagen, warum nicht einfach eine Östrogen Spritze in den Po, das wäre billiger und einfacher, fand ich eine sehr nette Idee. Aber
gesagt,
eigentlich, wenn man selbst das auf dem Tisch liegen hat, das ist ja Geld, das ist Gewinn, das sind Zahlen. Mhm. Warum muss man dann überhaupt noch irgendjemanden davon überzeugen, dass Frauen an der Spitze gut tun?
Ja, da sieht man, dass es da nicht wirklich rational zugeht. Das habe ich auch mit der Familienministerin diskutiert. Sie hat also einen sehr großen und wie ich finde, vielleicht leicht naiven Glauben in die Rationalität von Wirtschaft. Also wenn das alles rational die Entscheidungen so funktionieren würden, dann hätten wir weder eine Finanzkrise gehabt, noch hätten wir da ein Vereinbarkeitsproblem, weil genau sowas zählen würde. Nein, es ist leider so, dass solche Einstellungen, Vorbehalte und Vorurteile und das beschränkte, sage ich jetzt mal, Vorstellungsvermögen einzelner Menschen die Arbeitsstrukturen bestimmen und nicht das, was jetzt effektiv oder produktiv wäre.
Aber geht es nicht auch um was, wo dann eben die Männer vielleicht doch nicht so gerne abgeben wollen, nämlich dass sie an ihrer Arbeitsstruktur was ändern könnten, sollten, müssten vielleicht auch, wenn man sagt, man will das mit Familie vereinbarer gestalten. Das heißt, nicht mehr 60 Stunden am Arbeitsplatz sitzen, hinterher noch irgendwelche Arbeitsessen und am Wochenende und abends natürlich selbstverständlich per E-Mail, Telefon und ich weiß nicht, wie erreichbar sein, sowieso am Laptop sitzen, auch nicht ohne irgendwo hingehen. Das ist ja was, was viele scheinbar sogar schätzen.
Also im Grunde sind sie auch damit aufgewachsen. Sie schätzen das, weil sie daran gemessen werden und weil sie darüber Anerkennung bekommen. Es ist wichtig, Anerkennung zu bekommen, wenn es über Präsenz und sage ich mal, Kadavergehorsam, indem ich da auch am Wochenende, was ich immer, wie Sie schon sagten, im Grunde zu einer Volkskrankheit geworden ist, die sich auch in den Burnout-Raten zeigt, wenn das von mir erwartet wird und ich das unter Anerkennung verstehe, statt Gestaltungsfreiheit zu haben und selbstbestimmt zu arbeiten, dann verstehe ich das erstmal, macht das natürlich mein Leben aus und meinen Job aus. Und es liegt auch daran, wenn ich da reingewachsen bin, und das unterschätzt man ja auch, also heute 30-jährige, 40-jährige Männer sind auch von einem traditionellen Rollenbild bestimmt, weil sie nichts anderes in ihren Familien erlebt haben. Das ist immer noch die Masse, auch wenn man immer die tollen Beispiele in der Presse hat von Männern mit Tragetuch, die ein Jahr aussteigen. Das ist leider die Ausnahme, die gibt es besonders oft unter Journalisten, deshalb sieht das immer so aus, als wenn das die Allgemeinheit wäre. Diese Männer können sich das eben auch nicht vorstellen. Sie wissen nicht, was kommen soll, wenn sie nicht über Leistung definiert werden. Und sie haben Angst vor diesem Weichei-Verdacht. Und natürlich berechtigte Angst. Das fand ich auch mal witzig an den ersten Studien, die gemacht wurden bei Männern, die eben 3 Monate draußen waren für die Elternzeit. Die meinten, oh Gott, ich bin sofort depressiv geworden. Ich habe mich noch nie so gelangweilt. Ich dann gedacht habe, ja, Das sind die Erfahrungen, die Frauen seit Jahren machen. Man hätte sie vorher auch mal fragen können. Also ich bin da so ein bisschen hinterhergerissen. Mein Mitleid hält sich da in Grenzen, weil ich finde, das sind Erfahrungen, durch die Männer nun auch durch müssen. Frauen sind ins Arbeitsleben geströmt, mussten es vereinbaren. Männer müssen jetzt Verantwortung mehr im Familienleben übernehmen und keiner kann sie vor den Erfahrungen auch im Arbeitsbereich, wo sie dann durchaus mal Hürden zu sehen bekommen werden, schützen. Das geht halt nicht. Aber sie haben einen riesen Gewinn dabei. Sie werden entlastet, weil eine Frau da ist, die verdient. Und viele Spannungsprobleme in den Familien ergeben sich gar nicht, weil man zwei Schultern hat, auf die man das verteilen kann.
Und wenn es vielleicht über die ersten 3 Monate hinausgeht, gibt es ja vielleicht auch Situationen und Zeiten, wo es sogar schön ist, wenn man mehr Zeit hat mit
eben, wo man das vielleicht
Familie.
Auch gemeinsam genießen kann.
Aber viele ältere Männer oder die dann Opas werden, die das dann im Nachhinein sehr bedauern.
Ja, das war eben auch eine Beobachtung. Ich habe ja auch durchaus bei den ganzen Väterberatungsstellen recherchiert, die sagen, es gibt todtraurige Männer, viele, die das seltsamerweise oft über eine zweite Familie oder seltsame Hobbys kompensieren, die sehr traurig darüber sind, dass sie diese Zeit komplett verpasst haben. Und das wird ihnen erst im Nachhinein klar. Und dann ist es zu spät, um was zu ändern.
Lisa Ortgies im HR2 Doppelkopf. Sie haben noch eine zweite Musik mitgebracht, Björk.
Das ist jetzt, wenn ich jetzt chronologisch vorgehe, war das die Singlezeit, die ich ja durchaus, ich bin ja auch eine späte Mutter miterlebt habe, mit den ganzen Irrungen und Wirrungen und diesem Liebeskummer als Dauerzustand. Das war immer so eine Hymne, um ganz tief in das Elend reinzugehen und dann wieder auftauchen zu können, Björk.
Dann gehen wir mal mit.
Accident that happened, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscape.
Das ist jetzt richtig theatralisch.
Ja, Björk, Yoga und hörte sich jetzt gar nicht nach Auftauchen an am Schluss.
Das muss ein anderes Stück gewesen sein, mit dem ich aufgetaucht bin.
Das stimmt, das war dann das nächste, aber das hören wir jetzt nicht mehr. Der HR2 Doppelkopf mit Karin Fuhrmann und Gast Lisa Ortgies. Sie moderieren im Moment vor allen Dingen das letzte Frauenmagazin, das sich noch gehalten hat im deutschen Fernsehen. Brauchen Frauen das noch?
Also erstens brauchen das ja Frauen und Männer. Wir haben ja auch 30% männliche Zuschauer, die auch durchaus allein vom Fernseher sitzen, weil natürlich diese Themen sie genauso betreffen. Also Vereinbarkeit, Partnerschaft, Sexualität, wie man da so auf Augenhöhe zusammenlebt, das gucken die genauso. Und genauso wie sie eben Frauenzeitschriften durchblättern, die Dossiers, Psycho und so, weil sie ungern direkt fragen, aber sich sehr gern informieren und weil sie sehr wohl wissen, das geht nur im Einklang. Also da glaube ich nicht an die Zweiteilung der Interessen, nur dass Männer es nicht so offensiv tun. Und FrauTV hat da einfach als Titel einen Kultstatus. Man könnte auch Männer und Frauen sagen, mit einem bestimmten Schwerpunkt oder mit einer bestimmten Sichtweise, die eine Rolle spielt.
Aber liegt das vielleicht auch an Ihnen, dass Männer da eben auch schmerzfrei mitgucken können, weil sie ja jetzt nicht mit dem Knüppel kommen?
Nee, ich glaube, ich mache das vor allem mit viel Humor. Also es kriegen alle was ab bei mir, wenn ich irgendwie einen Scherz mache, dann auf Kosten von Männern und Frauen oder beides. Und ich glaube, der Verdacht ist ganz schnell abgelegt, ne? Weil man erst FrauTV denkt, ja, also wird das wohl so ganz feministisch im Herkömmlichen in dem Sinne sein, dass ich da ausgeschlossen werde. Und das merken Männer ganz schnell, dass sie da pfleglich behandelt werden. Und im Gegenteil eigentlich ihre Bedürfnisse da eher ernster genommen werden als bei typischen Männerformaten.
Es ist ja aber so, dass so die Linie eher ist in den anderen Häusern, auch nicht nur in der ARD, sondern auch sonst, dass es eigentlich dass so das Bewusstsein ist, auch beim ZDF gibt es das Frauenmagazin ja nicht mehr. Das sind Themen, sie brennen nicht mehr so furchtbar auf den Nägeln. Und wenn, dann sind sie ja eben sowieso so große Politik, dass sie überall vorkommen. Reicht das nicht, wenn diese Themen überall vorkommen?
Ja, das ist das Argument, mit dem ich selber so seit 12 Jahren kämpfe oder zu tun habe. Das hat sich doch längst alles erledigt, Frau Ortgies, da sind wir doch schon längst drüber hinweg. Und da wird was postuliert, was so nicht stimmt und im Grunde mit dem Ziel auch. Also jetzt wollen wir das mal wegwischen, wir müssen da nichts mehr diskutieren. Und da ist gerät in Vergessenheit, dass gerade in Deutschland, ja, wir haben auch einen Gerhard Schröder vorher mit Gedöns gehabt, hier ist 30, 40 Jahre lang gar nichts passiert. Und es ist völlig illusorisch, dass das sich innerhalb von ein paar Jahren, das wäre auch eine übermenschliche Leistung und eine Erwartungshaltung an Frau von der Leyen, letzte Familienministerin, dass sich das so schnell ändert. Also sie müssen da noch Diskussionen führen und an Einstellungen rumbasteln und die Strukturen müssen ja erstmal aufgebaut werden, ja, dass wirklich Männer und Frauen frei wählen können, einen bestimmten Lebensstil sozusagen. Also sind wir weit davon entfernt. Aber das kommt ja immer schnell. Nein, das brauchen wir doch eigentlich nicht mehr.
Das andere, was dann doch irgendwie noch drohend mitschwingt, ist, wir können doch jetzt nicht sowas machen, was eben nur für die Frauen ist und auch noch gegen die Männer. Das ist ja immer die Befürchtung.
Ja, also ich verstehe das auch aufgrund des Titels bei uns. Ansonsten kann ich nur sagen, die löst sich ganz schnell auf. Schalten Sie rein, Donnerstag 22 Uhr. Es ist sogar so, dass wir explizit Männer ansprechen. Also jetzt auch mit sehr ernsten Themen, ja, wo Männer Opfer von weiblichem Missbrauch werden. Wir haben keine ideologische Sichtweise, wo wir uns auf eine Seite schlagen. Wir sagen, Probleme, die sich durch Rollenbilder ergeben, die betreffen beide Seiten.
Sie machen ja aber nicht nur politische Themen. Sie machen ja auch so Lifestyle-Geschichten. Geht dann eben auch mal um Verhalten oder um Schuhe oder um Tantra-Massage, was ich letztens gesehen habe. Es geht auch um Erziehungsfragen, warum Jungs gerne mit Waffen spielen. Also würden Sie sich jetzt, wenn Sie in die Printlandschaft schauen, Sie haben ja selbst gesagt vor Ort, dass Sie auch Printfrau sind, würden Sie sagen, ja, das ist am ehesten Brigitte?
Ja, ich glaube so von der Art und Weise, wie wir das angehen und dadurch, dass wir Beauty und Diät gar nicht machen, es sei denn, es wird bewiesen, dass eine Diät mal wieder Mist ist, so würde ich sagen, da sind wir doch ein bisschen weiter weg von Brigitte und eher vielleicht bei den neuen Frauenmagazinen, weiß ich nicht, von der Identifizierung her, so Missy oder sowas.
Aber nicht Emma.
Aber nicht Emma, nee, weil das ist eben, da spielt Familie und sowas so und Sexualität, wie wir es machen, gar keine Rolle. Nee.
Was würden Sie sagen, wie würden Sie das beschreiben, welches Geschlechterbild steht so hinter Ihrer Denke, wenn Sie Redaktionsdiskussionen haben? Was für eine Frau haben Sie vor Augen? Jetzt als die Frau, die Idealfrau, zu der Sie sozusagen den anderen Frauen helfen wollen, auch zu werden? Oder dem Idealmann? Was sind das für welche?
Also die Männer sind meistens die, die sich nicht über das Mannsein identifizieren, sondern als Person sich sehen und sich davon auch oft nicht gesehen werden sozusagen in dem, was sie sind. Nämlich, dass sie erstens als Mensch da sind mit bestimmten Bedürfnissen und Begabungen und dann da als Mann darauf festgelegt werden möchten, was sie sein sollen oder können. Und bei Frauen ist es ähnlich. Also sie haben eine wahnsinnige, kriegen ganz viele Geschichten von Zuschauerinnen, die unglaubliche Biografien hinlegen und Dinge überstanden haben und Dinge angepackt haben. Davon zehren wir, davon bestreiten wir praktisch 80% der Sendung. Und da gibt es eine enge Bindung. Also es ist wie ein Austausch über neue Lebenspläne, über neue Projekte, über das, was einen beschäftigt zwischen Zuschauern und Redaktion.
Aber das heißt jetzt, also wenn Sie sagen, ein Mann, der sich als erstes über die Person definiert, nicht über das Mannsein, ist das nicht was, was eigentlich dazugehört? Also dass man sich auch über eine Geschlechteridentität identifiziert, also wenn Sie jetzt auch an Ihre Tochter, Ihren Sohn denken, da gibt es ja Unterschiede. Man ordnet sich einer Gruppe zu, oder?
Das ist richtig. Und wir agieren ja nicht im luftleeren Raum. Also wir nehmen darauf auch Rücksicht, indem es natürlich sozialisiert klare Unterschiede gibt. Also um bei Klischees zu bleiben, Frauen kaufen Schuhe, ja, und sie verschwenden damit sehr viel mehr Zeit als Männer. Und das kann man natürlich auch auf humorvolle Art und Weise aufgreifen. Also wir sagen jetzt nicht, ihr existiert nicht in diesen Rollenbildern, sondern ihr seid darin noch aufgewachsen. Und solange es Spaß macht, prima, ja, kann man alles ausprobieren auf beiden Seiten und kann man auch Mann oder Frau im typischen Sinne sein. Wenn Sie mich jetzt vor sich sehen, dann würde man, glaube ich, kaum in den Verdacht kommen, dass ich da eine Wechselidentität habe, sondern ich bin ganz klar Frau, auch erkennbar. Aber alles andere muss möglich sein und muss lebbar sein. Und wenn es aufgrund dieser Identifizierung eine Beschränkung gibt, dann sagen wir, nö, nee, können beide alles, was sie wollen.
Und das bezieht sich dann nicht nur auf den Job oder auf wie viel Familie findet in meinem Leben statt, sondern einfach auf die Identität, das, so würden Sie es sehen.
Genau, wenn ich nenne ein einfaches Beispiel, jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen politisch, aber wenn eine Frau heute mit einer Begabung für Mathe und Physik eher Grundschullehrerin wird, weil sie eben vorwegnimmt, dass das vereinbar sein muss mit einer späteren Familie, statt Projektmanagerin bei Siemens zum Beispiel, dann sagen wir, nee, da müssen sich Strukturen bei Siemens ändern und du solltest lieber das machen, was deiner Begabung entspricht. Und bei Männern umgekehrt genauso.
Ihrer Begabung, Lisa Ortgies, entspricht es offensichtlich auch, Menschen auf die Pelle zu rücken. Das tun Sie in dem Format Übernachtung und Frühstück. Sie gehen bei den Promis ins Bett, nicht mit den Promis, aber bei den Promis. Wie kommt man auf so eine Idee?
Also im Grunde gibt es ja zuhauf Formate, die Leuten auf die Pelle rücken und aber eigentlich mit einem bestimmten Anfangsverdacht da dran gehen. Und da gibt es einige Namen, die da auch schon ziemlich durchgenudelt sind. Und bei diesem Format war eigentlich die Idee, nee, wir lassen das jetzt mal alles beiseite und stellen mal wirklich ernste Fragen. Wir gehen nicht mit einem Bild an die Leute ran oder mit einem Klischee, sondern stellen mal einer Dolly Buster Emanzipationsfragen oder was sie eigentlich moralisch über das Porno-Business denkt. Und da kriegen sie, wenn sie mit so einer, sag ich mal, bewusst naiven Haltung da reingehen, ganz überraschende Antworten.
Sie sind ja aber, auch wenn Sie mit einer bewusst naiven Haltung reingehen, beim Fernsehen nie allein. Sie schleppen da immer einen Tross hinter sich her. Wenn Sie jetzt sagen, ich will da ganz nah ran an die Leute, ist das nicht störend?
Das ist eigentlich störend. Und jetzt muss ich einmal den Kameramann loben bei der ganzen Geschichte. Man vergisst den wirklich. Also es ist ein, der bewegt sich auf leisen Sohlen um einen rum. Und das behaupten viele Formate, die Leute so beobachten und sagen, nur wenn man 24 Stunden dabei ist, über Wochen vergisst einer die Kamera. Nein, uns ist es gelungen, dass sogar ich teilweise bei diesen Unterhaltungen, auch bei Streitgesprächen und auch bei intimen Momenten, in dem Sinne intim, dass man sich über Persönliches unterhält, dass ich auch vergessen habe, dass das Ding an ist. Und hinterher überrascht war, oh Gott, da wart ihr ja, habt ihr das Ding noch laufen lassen? Ja? Und dann ist natürlich eine zweite Frage, ob man es mit reinschneidet. Aber es ist uns
das
gelungen.
Das ist dann die Intimität, über die Sie dann entscheiden können.
Genau, da habe ich noch ein bisschen Einfluss drauf. Es gibt auch durchaus Momente, wo ich gesagt habe, nee, das lassen wir jetzt mal sein. Aber die waren im Nebenraum und nur die Kamera war in der Nähe, aber so in der Nähe, dass es wirklich nicht gestört hat.
Dolly Buster haben Sie eben schon erwähnt, weil auch bei der haben Sie übernachtet. War sehr eindrucksvoll, fand ich, wie sie sich dann gemeinsam abgeschminkt haben, vor dem großen Spiegel stehen mit den unzähligen Creme- und Wässerchendöschen, die da davor stehen. Und dann haben sie einfach mal so gesagt, ja, und ist operiert? Hast du was operiert? Hast du was machen lassen? Oder Situation später, liebst du deinen Mann eigentlich in dieser Situation, wo sie sich gegenseitig gemalt haben? Kommt das so direkt aus Ihnen raus und haben Sie da gar keine Hemmung, die Leute sowas zu fragen?
Es hat natürlich einen Vorlauf gegeben und der bedeutet, ich habe das Vertrauen der Leute. Das heißt, es gab lange Gespräche vorher und die fühlen sich wohl und sie fühlen sich sicher. Und dann mache ich nicht Folgendes, dass ich die vorführe, sondern ich stelle Fragen, wie ich sie einem Menschen als Gast respektvoll, an dem ich großes Interesse habe und der interessante Facetten zu bieten hat, sozusagen, in diesem Fall OP, ja oder nein, was ja eigentlich ganz klar ist. Aber trotzdem wollte ich nochmal sagen, warum und wieso und wie lebt man damit? Und dann kam das wirklich natürlich.
Sind Sie im echten Leben auch so, dass Sie die Leute so intim befragen?
Also das, um ehrlich zu sein, wenn ich was zu hören bekomme, wenn ich Kritik von meinem Mann zum Beispiel höre, dann sage ich, oh, ich habe heute wieder wirklich den Kopf zwischen den Schultern eingezogen. Wie konntest du nur? Also ich presche da eher mal vor, ja. Aber ich habe selten, dass mir das übel genommen wird. Es sind eher Familienangehörige, denen das peinlich ist oder Freunde. Von den Betroffenen wird es mir eigentlich nicht übel genommen.
Also so, dass sie mal vorgehalten bekommen, Mensch, das ist distanzlos, was du da machst. Passiert nicht?
Die meisten, auch die Promis, die ich befragt habe übrigens, haben an irgendeinem Punkt oft gesagt, so, und das ist, ich war jetzt gerade bei Ingrid von Bergen, da ging es auch um die Tochter, zu der sie keinen Kontakt mehr hat, und hat gesagt, so, und jetzt, das ist ein Gefühl, da möchte ich niemanden teilnehmen lassen. Ich glaube nicht, dass ich mich da rechtfertigen muss und ich möchte das nicht. Und dann ist halt Cut. Aber bis dahin nehmen wir das Gespräch auch mit rein. Und das erlaubt sie dann auch.
Würden Sie sich selbst als Moderatorin bei sich übernachten lassen?
Kommt auf die Kollegin an, die kommt. Ich mich selbst? Ja, also das müsste ich jetzt überlegen mit
Im
einer
Doppelten
anderen Kollegin.
Nicht.
Im Doppelten, ich glaube, es wäre unerträglich, es würde niemand gucken wollen.
Lisa Ortgis, Sie wirken so ungemein frisch, froh, wagemutig und genauso wie Sie auch über den Schirm wirken, auch jetzt im Gespräch und auch in Ihrem Lebenslauf hat man das Gefühl, Sie haben da einfach immer gemacht, wonach Ihnen war. Mal Stewardess gewesen, Studium angefangen, Studium abgebrochen, gab was Interessanteres, vor die Kamera sich gestellt, dann mal Emma Chefredakteurin, war nichts, also wieder zurück, Buch geschrieben.
Ja, das hört sich jetzt sehr sprunghaft an.
Nee,
also, so war es nicht gemeint sozusagen, sondern ich habe erstmal, ja, wenn dann erstmal ein Abwatscher geholt, aber ich habe es erstmal alles ausprobiert, ja.
Ja, aber Sie haben dann immer wieder einen Weg, wie es weitergeht. Man hat das Gefühl, Sie packen dann auf jeden Fall immer auch zu, wenn es eine Chance gibt. Dann warten Sie nicht lange. Sie haben vorhin kurz so nebenbei gesagt, ja, warum Frau TV könnte doch auch in der ARD laufen. Also haben da keine Scheu vor irgendwas. Gibt es trotzdem was, wo Sie sagen, davor habe ich Angst?
Dass ich mit all dem falsch gelegen habe und meine Kinder furchtbar missgeraten werden. Also, dass dieses schlechte Gewissen mich in Form von Realität einholt, diese Vorstellung, die man hat, Horrorvorstellung.
Und
ehrlich gesagt, ja.
Und beruflich?
tja, beruflich, dass mich irgendwann die Altersdiskriminierung vielleicht trifft. Ich glaube nicht, dass das durchhaltbar ist in Deutschland. Bei der demografischen Entwicklung werde ich, glaube ich, auch mit 70 noch arbeiten. Aber wenn mir irgendwie gesagt wird, dafür gibt es jetzt kein Forum oder dafür gibt es kein Interesse oder so, das wäre furchtbar.
Das war der HR2 Doppelkopf mit Lisa Ortgies, Journalistin, Moderatorin von Frau TV unter anderem, immer donnerstags um 22 Uhr im WDR, auch für Männer und besonders. Und auch Buchautorin. Das letzte Buch heißt Heimspiel und das ist ein Plädoyer für die emanzipierte Familie. Sie haben noch eine Musik mitgebracht, Adam Green.
Dieser Adam Green ist so ein bisschen für mich so ein Sinnbild für eine neue Männergeneration, die auch ganz anders rüberkommt, ganz andere, also ohne Rollenklischees lebt und alles abschüttelt und einfach sie selbst sind und sehr feministisch sind. Er hat einen sehr feministischen Song gemacht über Jessica Simpson, der so ein bisschen aufspießt, was Frauen dann wirklich falsch machen, wenn sie sich weiter einem bestimmten Rollenklischee hingeben.
Bevor wir das hören, sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Jessica Simpson, where has your love gone? It's not in your music, no. You need a vacation to wake up the cavemen and take them to Mexico. Jessica, Jessica Simpson, you've got it all wrong. Your fraudulent smile, the way that you faked it the day that you died. My body's in shambles.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.